Ja, guten Morgen noch mal von mir. Wer mich nicht kennt, Sven Hansen. Ich bin aus der Christusgemeinde Barmbek Nord, war auch schon ein paar Mal hier zum Predigen. Also die meisten kennen mich. Dort hinten, glaube ich, weiß ich nicht genau. Also hallo und guten Morgen von meiner Stelle. Ich bin ganz froh, dass ich heute Morgen gut hergekommen bin. Als ich aus dem Haus rausgegangen bin, auf unsere Straße, war das spiegelglatt. Ich habe gedacht, wie schnell kann ich wohl fahren? Aber dann ging es. Also Gott sei Dank bin ich gut hergekommen. Und vielen Dank auch für die Liedauswahl heute Morgen. Übrigens, das vorletzte Lied, Herr, regier du in mir, war ein Lied, was bei meiner Taufe gesungen wurde vor 14 Jahren. Daran habe ich mich gerade erinnert und dachte, das ist toll, dass dieses Lied heute gespielt wird. Habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört. Damals wurde gesagt von jemandem, das ist ein Lied, was dich irgendwie immer begleiten wird. Das kann ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber ich erinnere mich an seine Worte halt sofort, wenn ich dieses Lied höre, und ich kann das so bezeugen, was wir gesungen haben. Regier du in mir, in jedem Traum, auch in tiefster Nacht. Das kann ich bezeugen, dass Gott das getan hat, und das finde ich ist fantastisch, dass ich heute einfach hier stehen darf, nach 14 Jahren, zu euch reden darf, euch etwas weitergeben darf. Das ist nicht selbstverständlich und hätte ich vor 14 Jahren auch niemals irgendwie gedacht. Aber es ist toll, wie Gott einen führt. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eine Gleichnisrede von Jesus. Ist keine Überraschung mehr, ihr habt es ungefähr schon 10-mal irgendwie da an der Wand gesehen. Also das Gleichnis von den Weinstock und den Reben. Das ist etwas, womit ich jetzt seit ein paar Wochen sozusagen schwanger gehe. Ich habe auch die letzten beiden Wochen bei uns in der Gemeinde darüber gepredigt, und ich habe halt gemerkt, dass so im Laufe der Wochen dieser Text für mich immer lebendiger wurde. Kennt ihr das auch vielleicht, wenn ihr so in der Bibel lest und wenn ihr euch so intensiv mit einem Text auseinandersetzt und hier und da in den Übersetzungen so rumwühlt und so schaut, dass dann irgendwann plötzlich so ein Aha-Erlebnis kommt? Und so war das auch an mehreren Stellen bei dieser Rede. Und ich beschäftige mich ja auch viel so mit theologischen Themen und lese sehr viel. Und man kann aber auch bei all dem wirklich das Zentrale aus den Augen verlieren. Das ist nämlich Jesus Christus. Und das habe ich so neu für mich auch entdeckt. Gerade besonders eben halt in dieser Rede vom Weinstock und die Reben. Er ist das Zentrum. Ich bin völlig abhängig von ihm. Und ich hoffe, ich kann euch da heute Morgen mit hineinnehmen, so in meine Gedanken. Ich möchte einmal den Text im Zusammenhang vorlesen. Ist ein bisschen länger. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 17. Wird auch jetzt da angeworfen werden. Falls ihr eine Bibel irgendwie dabei habt, könnt ihr auch die gerne aufschlagen. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird, und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Ganz kurz zu dem Setting von dem Text. Wo befinden wir uns? Wann ist das, was Jesus hier sagt? Wir befinden uns kurz vor dem Passafest, der letzte Abend, an dem Jesus mit seinen Freunden, mit den Aposteln, den Jüngern zusammen ist. In den Kapiteln 13 bis 17 kann man das im Johannesevangelium nachlesen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er erzählt ihnen nochmal so das Wichtigste halt vom Glauben. Er betet für sie, das hohepriesterliche Gebet von Jesus. Und er erzählt ihnen eben unter anderem, darin ist diese Geschichte eingebettet, noch einmal dieses vom Weinstock und den Reben. An dieser Stelle ist, das nur mal so am Rande bemerkt, Judas Iskariot nicht mehr zugegen, der Jesus dann verraten sollte, der nach der Fußwaschung den Raum verlassen hat. Also das ist der Moment, an dem wir uns befinden, an dem Jesus zu seinen Freunden spricht. Und ich finde das wunderbar, dass wir sozusagen mit in diesem Raum sein dürfen. Dass wir sozusagen durch das Schlüsselloch gucken können, dass wir hören dürfen, was Jesus am letzten Abend nochmal gesagt hat. Und das ist nicht unwichtig, denke ich. Der letzte Abend, bevor er dann ans Kreuz ging, bevor er gestorben ist am nächsten Tag, wo er nochmal so das Wichtigste zusammenfasst, was er seinen Freunden auf jeden Fall mit auf den Weg geben will, was sie nicht vergessen sollen. Also sollten wir genau hinhören, was er ihnen zu sagen hat. Ich möchte von Weinstock und den Reben heute sprechen und ich lege aber so meinen Schwerpunkt eher so auf die Weinreben, auf uns, die wir damit gemeint sind, werde aber auch halt sozusagen nebenbei auch von dem Weinstock von Jesus Christus auch sprechen. Und ich sehe in diesem Text drei Eigenschaften einer Weinrebe, also von uns, und die möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Die erste Eigenschaft einer Weinrebe ist es, am Weinstock dran zu bleiben. Das wäre die nächste Folie. Genau. Jesus benutzt hier ein geniales Bild, um zu veranschaulichen, was das Elementare unseres Glaubens ist. Es ist völlig logisch, dass eine Rebe nur dann Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock dranbleibt. Ohne das Wurzelwerk des Weinstocks kann sich eine Rebe noch so sehr bemühen, Frucht zu bringen. Sie wird eingehen. Denn der Weinstock versorgt sie mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen, die die Rebe zum Wachstum braucht. Das verstanden die Menschen damals und das verstehen natürlich auch wir heute. An Jesus dranbleiben ist das Gegenteil, finde ich, von Krampf und Eigenleistung. Es bedeutet nicht, irgendwie morgens mit den Gedanken aufzustehen, ich muss ja sofort meine Bibel schnappen und das Kapitel sowieso lesen, mein Bibelpensum abarbeiten. Und das heißt auch nicht, ich wache morgens auf mit den Gedanken, ich muss ja sofort irgendwie halt die Anliegen für den Hauskreis irgendwie abbeten, weil sonst bin ich ja nicht mehr an Jesus dran. Ich habe erzählt von meiner Taufe vor 14 Jahren. Ich war damals auf einer Jüngerschaftsschule von Jugend einer Mission. Und es war eine sehr, sehr gute Zeit. Und es war auch eine Zeit, wo ich angefangen habe, täglich auch in der Bibel zu lesen. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Wir hatten jeden Morgen ja sowieso immer eine stille Zeit gehabt von einer Stunde. Und von daher war es ein leichtes irgendwie, so etwas zu tun. Und das habe ich auch über das halbe Jahr getan. Dann kam ich wieder nach Hause in meine gewohnte Umgebung, habe wieder als Krankenpfleger gearbeitet im Krankenhaus und habe dann irgendwann an einem Tag es nicht geschafft, morgens meine stille Zeit zu machen, in der Bibel zu lesen. Und da bin ich irgendwie, weiß ganz genau noch, irgendwie dann losgegangen und habe mit Gott geredet, dachte, oh nein, jetzt tut mir ja so leid und ich war so verzweifelt irgendwie, tatsächlich, dass ich dachte, so jetzt ist irgendwie halt etwas verloren gegangen. Und ich hatte Gott sei Dank aber nette Mitbewohner, auch Christen, die dann gesagt haben, jetzt bleib mal locker, Sven. Du hast nur einmal einen Tag nicht in der Bibel gelesen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also das meine ich damit. Dranbleiben bedeutet eben nicht Krampf und ich muss, sondern ich bleibe einfach dran. Das Wort bleiben wird zwischen den Versen 4 und 10 9-mal erwähnt. Vers 4 zum Beispiel, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Das spreche ich nochmal später an und so weiter. Glaubt ihr, dass Jesus mit diesem bleibt an mir etwas verdeutlichen will? Ich glaube das schon. Ich glaube, er will damit sagen, egal wie es dir geht, bleib an mir dran. Mir geht's super gut heute, dann bleib an mir dran. Mir geht es so schlecht, bleib an mir dran. Ich habe Schwierigkeiten auf der Arbeit, die Arbeitskollegen sind gegen mich, bleib an mir dran. Ich bin gesund, ich bin topfit, ich kann eigentlich alles alleine wuppen in meinem Leben, bleib an mir dran. Oder aber ich bin krank und ich weiß nicht weiter und alles bricht irgendwie über mich zusammen. Und Jesus sagt, bleib an mir dran. Mit dem wahren Weinstock verbunden zu sein, bedeutet zunächst einmal zu sein. So wie Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, so können wir dadurch auch sagen, ich bin eine Rebe. Egal wie die Umstände aussehen und egal, was meine Gefühle mir erzählen mögen. Ich mache an dieser Stelle gleich weiter, aber einen kurzen Schwenk jetzt auf den Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Man kann das schnell überlesen, aber dieser Satz birgt eigentlich explosiven Sprengstoff in zweierlei Hinsicht. Zum einen geht es um die Bedeutung des Weinstocks aus der Sicht der Juden, denn diese verstanden sich bisher als der Weinstock, darauf möchte ich aber nicht näher eingehen. Zum anderen aber ist es dieses Ich bin. Es ist das siebte und letzte der sogenannten Ich Bin-Aussagen im Johannesevangelium. Und dieses Ich Bin birgt eine ungeheuerliche Aussage in sich, nämlich Ich bin Gott. Jesus war als Mensch Jude und sprach fast überwiegend zu Juden. Und diese werden sehr wohl verstanden haben, was Jesus mit diesem Ich Bin aussagen will. Verweist es doch auf einen zentralen Namen Gottes im Alten Testament. Als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet und den Auftrag erhält, sein Volk aus Ägypten zu befreien, fragt er Gott, was soll ich denn sagen, wenn mich die Israeliten nach deinem Namen fragen, wie heißt du? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat euch zu mir gesandt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das sind krasse Aussagen, die ohne das Ich Bin keinen Sinn machen würden. Im Gegenteil, wer so etwas behauptet, ist entweder, sage ich mal, ein größenwahnsinniger Verrückter oder aber er ist das, was er behauptet, nämlich Gott. Und das ist Jesus. Er ist Gott. Und warum ist das so wichtig zu wissen? Weil wir nicht irgendwelche Reben sind, sondern Reben am Weinstock Gottes. Weil es nicht beliebig ist, woran ich hänge, woher ich meine Nährstoffe beziehe. Jesus sagt nicht, ich bin ein beliebiger Weinstock, einer von vielen Möglichkeiten, geistliche Frucht zu bringen. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nur bei mir könnt ihr Frucht bringen, die Bestand hat, in Vers 16. Das ist Teil meiner und Teil eurer Identität. Ich bin nicht irgendeine Rebe, ich bin Rebe Gottes. Und es ist Teil meiner Identität, Frucht zu bringen. Denn Reben am Weinstock Gottes bringen Frucht. Die zweite Eigenschaft einer Rebe ist es, dass sie beschnitten wird. Nachdem die Rebe also jetzt hoffentlich verstanden hat, einfach an Jesus dran zu bleiben, kommt eine weitere, vielleicht unangenehmere Aufgabe auf sie zu. In Vers 2 heißt es, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Kurz etwas zu den Reben, die keine Frucht bringen und abgeschnitten werden. Dazu gehört ja auch dann Vers 6, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse hört. Viele denken dann gleich, oh, oh, was ist jetzt? Muss ich befürchten, dass Gott eine innere Strichliste führt, bei der eine Mindestanzahl an Menschen, die ich bekehren soll, eine Rolle spielt? Und wenn das nicht der Fall ist, dann schnipp, schnapp, ab ins Feuer und weg damit? Das ist damit nicht gemeint. Denn sonst würde schon Vers 3 keinen Sinn mehr machen, wo es heißt, ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Wie jetzt? Ich bin schon beschnitten? Muss ich dann gar nicht mehr beschnitten werden? Die eine Beschneidung in Vers 3 meint unseren grundsätzlichen Stand oder unsere grundsätzliche Identität in Jesus, dem Weinstock. Wir sind beschnitten. Eigentlich heißt es hier vom Griechischen her rein, weil wir am Weinstock Gottes dran sind. Theologisch würde man sagen, das ist unsere positionelle Heiligung. Trotzdem brauchen wir Beschneidung, wie sie in Vers 2 steht, um mehr Früchte zu bringen, um geistlich zu wachsen. Vers 2 beschreibt also unsere zunehmende Heiligung, mehr zu werden wie Jesus. Und ich finde, dieser Unterschied zwischen dieser grundsätzlichen Heiligung, dieser positionellen Heiligung und unserer zunehmenden Heiligung ist so unglaublich wichtig für uns zu wissen. Ich habe mich schon oft mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ach Gott kann mich irgendwie gar nicht mehr mögen, ich gehöre gar nicht mehr zu ihm, weil ich habe ja in den und den Punkten irgendwie versagt. Und ich habe gesagt, nein, was du erlebst, ist deine Heiligung. Du erlebst Wachstum und erlebst, dass du halt an bestimmten Punkten natürlich versagst und, sage ich mal, zurückgeschnitten wirst. Aber dein eigentlicher Stand, deine Heiligung, deine positionelle Heiligung ist davon überhaupt nicht betroffen, denn du bist eine Rebe am Weinstock. Was sind es denn aber dann für Reben, die abgeschnitten werden, ja sogar weggeworfen werden, verdorren und dann verbrannt werden? Es sind Reben, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, denen es herzlich egal ist, dass Jesus der wahre Weinstock ist, die selber Wurzeln schlagen wollen. Die sagen, ich bin hier am Weinstock von Jesus dran, das möchte ich überhaupt gar nicht. Ich nehme mich jetzt weg und ich will jetzt selber Wurzeln schlagen. Ich brauche den Weinstock nicht. Ich werde selber Wurzeln schlagen. Und mit denen kann Jesus nichts anfangen. Das sind Menschen, die sich völlig blockieren, die keine Nährstoffe von ihm haben wollen, die nicht abhängig sein wollen von ihm, die eben nicht zu Jesus gehören wollen, Reben. Die sagen, ist doch irgendwie völlig egal, Jesus, Buddha, Mohammed, das ist irgendwie alles eine Kiste, ich mache mein eigenes Ding. Diese Reben blenden wir aber erst einmal aus, blenden wir jetzt aus und wenden uns den Reben zu, die Frucht bringen und beschnitten werden, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ich habe mal jemanden gefragt aus unserer Schwestergemeinde, dessen Eltern ein Weingut haben, was denn so die Aufgabe eines Weingärtners, eines Winzers eigentlich ist. Und er hat mir erzählt, es gibt zwei Hauptarbeiten. Zum einen wird der Weinstock im Frühjahr, also bevor er sozusagen halt ausschießt, bevor dieser Prozess beginnt, dass Früchte wachsen, wird er komplett zurückgeschnitten. Und dann bleiben nur ein oder zwei Triebe zurück. Da steht also auf dem Weinberg so ein kümmerlicher Weinstock mit ein oder zwei Trieben, aus dem dann sozusagen dann alles andere hervorschießt. Und an dieser Stelle, damit habe ich mich ein bisschen länger beschäftigt, kam mir irgendwann ein Weihnachtslied ins Ohr. Es ist ein Ros entsprungen, kennt ihr bestimmt, richtig? Das, wo man als Kind irgendwie immer denkt, es geht da irgendwie um ein laufendes Pferd oder so. Es ist ein Ross entsprungen. Habe ich also als Kind überhaupt nie verstanden. Und Bezug genommen wird auf eine Stelle aus Jesaja, im Alten Testament, Jesaja 11, 1, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Das ist also eine jahrhundertealte Verheißung, wo dem Volk gesagt wird, es wird irgendwann einen neuen Spross geben. Ich hatte ja kurz erwähnt, Israel hat sich ja selber so als Weinstock Gottes gesehen. So war es im Alten Testament ja auch beschrieben. Und es wurde ihm verheißen, es wird irgendwann einen neuen Spross geben. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und für mich war das so, dieses Bild von diesem abgeschnittenen Trieb, das ist die Erfüllung. Das ist die Erfüllung von diesem Vers, war es für mich zumindest. Und ich kann mir auch deswegen vorstellen, dass es halt für die Leute so schwierig war, irgendwie an Jesus zu glauben. Ich meine, sie hatten ein völlig anderes Bild von Wiederherstellung von Israel. Sie hatten das Bild, dass irgendwie ein Königreich neu entstehen wird, dass da jemand sich auf den Thron setzen wird, der die römische Besatzungsmacht vertreiben wird und so weiter. Und da ist dieser Jesus von Nazareth, den ja irgendwie alle kannten, der Sohn eines Zimmermanns, und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und was sie gesehen haben, war nur ein, zwei Triebe, irgendwie ein Mann. Wie kann das sein? Und doch ist es die Wahrheit. Und aus diesen Trieben wächst dann der Weinstock. Und während der Wachstumsphase, das ist jetzt die zweite Arbeit des Winzers und die Hauptarbeit auf jeden Fall, muss der Winzer das unnötige Blattwerk abschneiden. Ein Weinstock hat einfach den Trieb, an sich zu wachsen. Der will wachsen. Das ist von der Natur aus so vorgesehen. Es geht gar nicht anders. Und wenn man ihn lassen würde, dann würden hier irgendwelche Triebe und da Blätter und sogenannte Geiztriebe, auch die gar keine Frucht bringen, fröhlich vor sich hin wachsen und irgendwann wäre das ein riesiger Weinstock, aber es gäbe kaum Frucht. Weil die ganze Energie geht in diese Blätter und in diese Geiztriebe und so weiter. Und deswegen ist es die Hauptarbeit eines Winzers, während der Wachstumsphase ständig an diesem Weinstock zu schneiden, ständig etwas abzuschneiden, hier was Blattwerk und da Geiztriebe, damit der Weinstock das tun kann, wofür er eigentlich geschaffen ist, nämlich Frucht zu bringen. Beschneidung ist also in dem Sinne gar keine Strafe, sondern notwendige Pflege an uns, an dem Weinstock, an den Weinreben. Auch wenn es vielleicht an manchen Stellen natürlich wehtun mag, wenn da so an einem herumgeschnippelt wird. Im Hebräerbrief wird beschrieben, wie Menschen des Alten Testaments ihren Glaubensweg beschritten haben. Und aufgrund dessen heißt es dann im Kapitel 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, gemeint sind diese Vorbilder des Glaubens des Alten Testaments, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Weg der Heiligung oder der Beschneidung wird also hier mit einem Kampf beschrieben, der mit Geduld geführt werden soll. Wir sollen ablegen, was uns beschwert. Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle, die ich euch heute Morgen stelle. Wo habt ihr unnötiges Buschwerk an euch? Wo sind da sogar vielleicht irgendwelche Geiztriebe, die nur einfach wachsen, aber keine Frucht bringen wollen? Wie gestalten wir unseren Alltag? Wie schaffen wir es, dass das Zentrale, dass Jesus wieder mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens rückt? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ich glaube, ich habe es bestimmt schon erwähnt, auch hier. Ich habe einige Zeit für eine Missionsgesellschaft gearbeitet und war auch für ein halbes Jahr in Indien. Und dieses halbe Jahr bedeutete vor allen Dingen halt zu beten. Es war ein Gebetspraktikum, war anders vorgesehen, aber hat sich eben halt daraus entwickelt, eben aufgrund der politischen Situation, dass man eben nicht viel mehr machen konnte, als im Haus zu sitzen und zu beten. Und ich hatte, als ich das gehört habe, dass ich das tun sollte, das war sozusagen die Eingangsvoraussetzung, um dann dort mitzuarbeiten bei der Missionsgesellschaft, dieses Praktikum zu machen, habe ich gedacht, na, ich fliege doch nicht irgendwie für ein halbes Jahr nach Indien, um da irgendwie zu beten in einem Haus. Also das mache ich ja auf keinen Fall. Wie langweilig ist das denn? Ich habe es dann aber doch machen müssen. Es gab irgendwie gar keine andere Wahl, wenn ich dann eben halt da hätte mitarbeiten wollen. Und ich weiß genau noch, wie schwer das war, zu Anfang wirklich Tag für Tag nichts weiter zu tun, als zu beten, im Haus zu sein, einmal die Woche zum Gottesdienst zu gehen. Und es gab dann noch ein anderes Haus und ich bin immer so zwischen diesem einen Haus und anderen Haus hin und her gependelt. Und das war irgendwie alles. Es gab kein Kino, es gab kein Fernseher, es gab kein Internet, es gab kein Auto, es gab keine Verwandten, keine Freunde, es gab irgendwie nur die paar Leute, mit denen ich da zusammen war und fertig. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie entlastend das war, wie befreiend das war. Dieses halbe Jahr war mit die beste Zeit meines Lebens, um geistlich zu wachsen, weil ich von diesem Ganzen, ich weiß ja, wie es ist, wenn ich irgendwie jetzt meinen Computer anmache und dann irgendwie auf dem Internet bin und dann diese ganzen Werbeanzeigen alleine halt, hier blinkt was auf, da blinkt was auf. Man ist praktisch ständig abgelenkt von so vielen Sachen. Und Ich finde es eine Kunst, auch gerade hier in Deutschland irgendwie so damit zurechtzukommen als Christ, sich nicht zu sehr zu belasten in unserem Alltag. Ich meine, es ist gut, ja, ein Hobby zu haben, Sport zu machen, dies und das zu machen, Freunde zu treffen, zu spielen. Das ist alles ja richtig gut. Und es ist auch ja Gemeinschaft, ne? Also wenn ihr einen Spieleabend hier macht oder so, das ist toll. Aber die Frage ist, wie viel ist denn gut für mich? Und wo ist irgendwann der Punkt, wo ich merke, das wäre zu viel. Ich schaffe es irgendwie gar nicht mehr, mich irgendwie auf Jesus auszurichten. Das ist meine Frage an mich, an euch heute Morgen. Und wenn es um das Thema Sünden geht, die halt auch immer wieder hier und da plötzlich hervorkommen, was das Normale einfach ist, denn es gehört zu unserem Weg der Heiligung dazu. Dann ist es, finde ich, immer wieder gut, zum Weingärtner, zum Winzer zu sagen, schneid das ab. Ich möchte das nicht mehr haben. Schneid es ab. Und der Weingärtner ist gut. Wir haben einen guten und barmherzigen Gott, der immer wieder die Schere herausholt und es abschneidet. Und wenn es nachwächst, dann sagen wir wieder, ich möchte es nicht haben, schneid es ab. Und machen wir nicht den Fehler, uns selber zu verdammen und zu sagen, oh, ich bin jetzt gar keine Rebe mehr, weil ich bin ja so unwürdig, sondern sagen wir, nein, ich will es nicht, schneid es ab. Gott ist so gut, er schafft in mir nicht nur das Wollen, auch das Vollbringen, heißt es in Philipper 2,13. Das ist ein Vers, über den ich gerade sehr stark nachdenke. Er schafft nicht nur das Wollen, dass ich mich verändere, sondern auch das Vollbringen. Die dritte Eigenschaft einer Weinrebe ist es dann, Frucht zu bringen. Wie gesagt, das ist eine Eigenschaft. Es ist völlig normal. Es gehört dazu. Es ist gar keine Frage, ob ich Frucht bringe. Ich bringe Frucht. Die Frage ist, von welcher Frucht spricht Jesus? Interessanterweise gibt es jetzt keinen Fruchtkatalog oder so. Dies und das wird irgendwie mit uns passieren. Wir werden irgendwie netter und wir werden immer pünktlich sein und wir werden irgendwie jeden Tag in der Bibel lesen und wir werden dies und das und jenes machen. Er spricht von anderen Dingen. Zum einen werden wir immer mehr lernen, in Gottes Liebe zu bleiben. Jesus sagt in Vers 9 und 10, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Die Weinrebe kommt jetzt also nicht das dicke Ende nach dem Motto, so, liebe Weinrebe, damit du ein möglichst hohes Mostgewicht erreichst, bedarf es von dir folgende Anstrengung, erstens, zweitens, drittens. Nein, Jesus sagt in Vers 9, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Einmal wurde Jesus gefragt von den Pharisäern, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Die Aufgabe der Weinrebe ist also nicht das Befolgen von Geboten, sondern das offensichtlich Wichtigste für geistliches Wachstum ist es, sich immer wieder neu Gottes Liebe bewusst zu machen, in seiner Liebe zu bleiben. Zweitens lernen wir immer mehr, andere zu lieben. Jesus sagt in Johannes 15, 12, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Das erwähnt er nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch in den Kapiteln vorher und nachher sehr oft. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und das stimmt natürlich überein mit der erwähnten Stelle, die ich gerade gesagt habe, wo Jesus im Gespräch mit den Pharisäern ist und die ihn fragen halt, was denn das wichtigste Gebot? Und er sagt, du sollst Gott lieben. Und dann sagt er, ein weiteres Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot der Liebe zu den Nächsten hat dann das Fundament in der Liebe Gottes zu uns. Es ist keine Selbstanstrengung. Je mehr wir uns vergegenwärtigen, dass Gott uns liebt, umso mehr werden wir auch andere lieben können. Wenn wir so wollen, sind diese beiden wichtigsten Liebesgebote das, aus denen sich alles ableitet. In Jesus, dem Weinstock, ist es also möglich, für uns möglich, das zu tun, was Gott von uns erwartet. Und das Geniale daran ist, dass quasi als Nebenprodukt noch etwas anderes passiert. Jesus sagt in Vers 11, ich sage euch das, damit es euch so richtig schlecht geht. Und ihr von Herzen stöhnen könnt über dieses Gebot der Liebe. Ihr denkt, das ist ja wohl echt der Hammer jetzt. Und jawohl, das ist es auch, passt bloß auf. Nein, das sagt er natürlich nicht. Er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Je mehr wir lernen, in Gottes Liebe zu bleiben und andere zu lieben, desto größer wird die Freude in uns. In Galater 5 gibt es dann auch schon so eine Auflistung, einen Fruchtkatalog, den Paulus da erwähnt. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass die ersten beiden Eigenschaften, die Paulus erwähnt in dieser Auflistung, Liebe und Freude ist. Paulus sagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Eine weitere Frucht ist, dass wir, so habe ich das mal für mich genannt, ich bete im Einklang mit Gottes Willen. Die Verse 7 und 16 sprechen von unglaublichen Gebetserhörungen. Das klingt toll, oder? Bittet um, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Super Gott, dann hätte ich doch gerne irgendwie ein Haus in Blankenese mit vielleicht einer Doppelgarage, weil wahrscheinlich wirst du mir auch neben dem einen Wagen noch den anderen Wagen geben für meine Frau und dann hätte ich noch gerne dies und das und jenes und welches. Und ihr ahnt schon halt, dass es wahrscheinlich darauf nicht hinauslaufen wird. Und wenn man schaut, heißt es ja auch genauer in Vers 7, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, können wir bitten, was wir wollen. Und es wird uns widerfahren. Wenn seine Worte in uns bleiben. Was sagt sein Wort, wie wir beten sollen? In Matthäus 6 steht es, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Menschen, die sich der Liebe Gottes sicher sind, wissen, dass Gott sie versorgt. Wenn wir dieses Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums einmal das im Zusammenhang lesen, dann werden wir das noch mehr erkennen. Denn nach dem Vater unser gibt es dann dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, seht doch die Vögel im Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und euer Vater versorgt sie. Schaut euch doch mal die Blumen an auf dem Felde. Selbst König Salomo in all seiner Pracht war nicht so gekleidet wie sie. Sollte er sich nicht viel mehr um euch kümmern, seid doch nicht besorgt. Und dann sagt er, das ist unser Hochzeitsvers, deswegen habe ich den auch nochmal gut verinnerlicht, dann sagt er in diesem 6. Kapitel halt auch, kümmert euch zuerst um Gottes Reich und euch wird alles andere dazugegeben werden. Wenn wir in Gottes Liebe sind, dann können wir sicher sein, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber vor allen Dingen sind wir darauf bedacht, dass sein Reich wächst. Es geht vor allen Dingen um ihn, um Gott. Dietrich Bonhoeffer hat mal etwas sehr Gutes gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Vielleicht wird sich nicht alles erfüllen in meinem Leben. Vielleicht wird manchmal auch etwas passieren, womit wir nicht gerechnet haben, aber ich kann zum Beispiel immer damit rechnen, dass sein Frieden größer ist als meine Gedanken, meine Vernunft. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Fall des Jungen gehört habt, der vor einigen Jahren entführt und missbraucht und getötet wurde, dem Mirko. Das ging in die Medien. Seine Eltern sind Christen. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Welt zusammengebrochen ist. Das Schlimmste, was einem passieren kann als Vater und Mutter, ist, dass das eigene Kind entführt und getötet wird. Und welches Wunder aber hat Gott in ihnen vollbracht, dass sie dem Täter verzeihen konnten, dass sie diese Last loswerden konnten. Wie groß ist unser Gott? Natürlich wäre es wünschenswerter gewesen, dass das nicht passiert ist, aber Gott kann uns darüber hinaus noch so viel mehr noch schenken. Er kann uns Frieden geben inmitten von einem Sturm. Ich denke, das ist damit gemeint, dass wir, wenn wir uns Gottes Liebe sicher sind, dass wir um das beten können, und dann wird es uns auch natürlich gewährt werden. Ich habe noch eine Skizze angefertigt, um nochmal sozusagen so die Frucht zu verdeutlichen. Das wäre die nächste Folie. eine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, dass ihr damit vielleicht was anfangen könnt. Dass da unten links in der Ecke ist nicht irgendwie eine Atomexplosion, sondern die Freude, die vollkommen wird und explodiert. Jesus ist in uns, er lebt in uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns zu einem natürlich die Liebesgebote, sage ich mal. Er gibt uns aber auch die Möglichkeit, andere zu lieben, weil wir in seiner Liebe sind. Das bedeutet sozusagen dieses Herz. Wir werden geliebt und dieser Schatten sozusagen soll so ausdrücken, halt, wir sind aber auch fähig, dadurch andere zu lieben, weil wir geliebt werden. Und wenn wir das tun, sagt ja Jesus, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Sie wird immer größer, sie wird explodieren. Und wir werden beten können aus dem Zentrum von Willen Gottes. Wir werden erleben, dass Gott vielleicht nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber dass Gott sich auf seine Verheißung stellt und er uns das gibt, was wir brauchen. Und sein Reich wird wachsen. Amen.